Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Refind Your Mindset. Ich bin Katrin aus dem Marketing und heute haben Bülent, unser Gründer und Vorstand und ich einen ganz besonderen Gast. Zu Gast ist heute bei uns der Senior Projektmanager für Lean Management bei ROM Technik, Oliver Hackster. Wir werden über das spannende Thema der kollaborativen Projektabwicklung im Anlagenbau sprechen. Bülent und Oliver werden in den nächsten 30 Minuten aufzeigen, welchen Mehrwert die Lean-Philosophie mit ihren Methoden für die technische Gebäudeausrüstung in Anlagebau und Projekten bietet. Welche Herausforderungen bringen diese Projekte mit sich und welche entscheidenden Elemente des Lean-Ansatzes sind erforderlich, um Anlageprojekte erfolgreich umzusetzen? Lasst uns gemeinsam wieder in die faszinierende Welt der Lean-Philosophie für Bau- und Immobilienprojekte eintauchen und Antworten auf diese Fragen finden. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Bülent.
Vielen Dank, Katrin, und herzlich willkommen, Oliver.
Hallo.
Ja, vielen Dank, Oliver, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Gerne.
Wir werden heute in den nächsten Minuten mit dir über das Thema Lean aus Sicht des Anlagenbaus, aus Sicht der technischen Gebäudeausrüstung sprechen. Stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern kurz vor. Wer bist du und was führt dich zu uns?
Ich bin Zentralfunktion der Rudolf Otto Meyer Technik GmbH, Gruck AG, und kümmere mich primär um Projektmanagement und auch um Lean Construction in unserem Unternehmen und sorge dafür, dass wir das einführen. Und so haben wir uns auch tatsächlich ja damals kennengelernt, die ersten großen Projekte zusammen gemacht und Lean innerhalb der ROM eingeführt und weitergeführt.
Ja, ich erinnere mich noch ganz gut. Da können wir ja mit Sicherheit nachher nochmal drauf zu sprechen. Oliver, für uns bei Refind sind ja Rituale ganz, ganz wichtig, weißt du. Wir haben das Ritual auch in unserem Podcast, dass wir so eine kleine Icebreaker-Frage stellen.
Okay.
Gerne auch an dich und für andere Zuhörer. Oliver kannte die Icebreaker-Frage natürlich nicht. Das hat die Frage so an sich. Stell dir vor, du kommst auf eine Insel. Welche Dinge würdest du denn gerne mitnehmen auf einer einsamen Insel?
Auf einer einsamen Insel, das ist eine spannende Frage. Was nimmt man auf einer einsamen Insel mit, wenn man darauf angewiesen ist? Also tatsächlich würde ich sagen, ich würde meinen liebsten Menschen mitnehmen, weil ich einfach glaube, dass man gemeinsam besser durch die Herausforderung kommt. Wenn ich alleine auf einer Insel wäre, müsste ich ja erstmal versuchen zu überleben. Also müsste ich versuchen, so viel Wasser wie möglich mitzunehmen. Und wenn ich nicht weiß, wie lange ich auf der Insel bin, müsste ich sicherlich auch sehen, irgendwelche Saatgut mitnehmen, das ich halt für die Zukunft für mich säen und ernten kann. Das wäre tatsächlich die drei Dinge, die mir jetzt spontan einfallen würden.
Okay. Gut, was würde ich mitnehmen? Ich würde tatsächlich, als Lean-Berater weißt du ja, Post-its darf nicht fehlen. Ich würde tatsächlich Post-its mitnehmen.
Okay.
Nicht um welche Prozesse zu planen, wie wir es üblicherweise machen, sondern auch tatsächlich, glaube ich, auf einer Insel, auf einer einsamen Insel kannst du schöne Momente verbringen und den einen oder anderen Moment oder die eine oder andere Idee beziehungsweise den einen oder anderen Gedanken auf den Post-its festzuhalten. Dann ja tatsächlich auch, wenn du sagst, liebsten, ein schönes Foto meiner Family, von meinen Kids, von meiner Frau. Und wenn wir bei drei Dingen wären, einsame Insel, würde ich tatsächlich ein schönes Buch, Robinson Crusoe vielleicht sogar,
kenne
ich mal aus meiner Kindheit noch.
Spannend, spannend, okay.
Mitnehmen. Ja, Oliver, kannst du unsere Zuhörer vielleicht nochmal ganz kurz abholen? Wer bist du? Was ist so deine Hintergrundstory? Was hast du in der Vergangenheit in der Bauindustrie für Projekte bewältigt und bereits erlebt? Genau.
Ja, vielleicht ein Kurzabriss. Also ich bin tatsächlich gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Ich habe das nach meinem Abitur tatsächlich mal gelernt und weiß dementsprechend auch, worum es da eigentlich an der Stelle geht. Ich bin dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann direkt in die Baubranche eingetaucht, in große Projekte. Und das ist dann von damals bis heute auch mein primäres Steckenpferd geblieben. Ich bin im Großprojektmanagement unterwegs und versuche dort tatsächlich die Prozesse so zu organisieren, strukturieren und auch vorzubereiten, dass das Projekt zum Erfolg kommt.
Okay. Wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen. Ich bin jetzt auch seit 25 Jahren in der Baubranche. Noch zu Beginn meiner Karriere war es so, dass auch an die Zuhörer gerichtet, der Anteil der technischen Gebäudeausrüstung in Prozentpunkten, würde ich jetzt mal sagen, bei 20% lag. Das hat sich jetzt die letzten 25 Jahre sehr, sehr drastisch verändert. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Anteil der TGA, der technischen Gebäudeausrüstung, bei 40% oder zum Teil darüber liegt. Hol doch unsere Mithörer oder Zuhörer nochmal ab. Was ist so wichtig an der technischen Gebäudeausrüstung, am Anlagenbau heute? Warum sprechen wir heute über das Thema?
Also grundsätzlich so, mein erstes großes Projekt war der Neubau des Flughafens in Athen. Und dort war direkt im großen Konsortium auch der technische Anteil schon wesentlich höher im Gebäude. Zwar nicht so hoch wie heute, aber wir haben tatsächlich damals schon mit Eisspeicher gearbeitet und gewisse Dinge dort gemacht, dass der technische Anteil höher ist. Und ich glaube einfach, dass das Wohlbehagen, das Wohlfühlgefühl des Menschen, des Individuums im Gebäude maßgeblich oder fast ausschließlich von der TGA geprägt wird. Architektur, Optik ist eine Sache, aber gerade warm, kalt, Sonne, nicht Sonne, Strahlung, nicht Strahlung. Das Gefühl des Komforts kommt durch die TGA. Und aus dem Grunde ist es an der Stelle ungeheuer wichtig, dass das Zusammenspiel gut funktioniert und man dort diesen Anteil insofern auch erhöht, gerade wenn wir jetzt heute auch über CO2-Footprint reden, Energiespareffizienz, all diese Dinge, dass auch diese ganzen Anlagen, also dass ich nur Licht habe zum Beispiel, wenn ich Licht wirklich brauche, und dass ich nur Wärme habe, wenn ich Wärme brauche oder auch umgekehrt Kälte. Das ist wirklich spannend und es gibt ja mittlerweile Gebäude, wenn man unten ins Gebäude hineingeht, dann merkt man, der Herr XY kommt ins Gebäude, der geht da oben auf den Arbeitsplatz. Das heißt, jetzt schalte ich das Licht an oder jetzt schalte ich die Heizung an und vorher ist die vielleicht noch auf Sparmodus gesehen. Also dieses CO2, dieses Energieeffizient, was ja momentan wirklich wichtig ist, das sehe ich halt als den maßgebenden Faktor der Gebäude an.
Also wenn wir von intelligenten Gebäuden sprechen, dann hat da die technische Gebäudeausrüstung einen maßgebenden Anteil daran, dass ja. Gebäude intelligent sind. Wenn du zurückblickst auf deine lange Karriere, wird es mit Sicherheit auch so gewesen sein, dass du viele, viele tolle Projekte gemacht hast. Einige Projekte vielleicht auch, die nicht ganz so erfolgreich waren und nicht so erfolgreich, wie du es dir gewünscht hättest. Gibt es da ein Muster, wenn du jetzt zurückblickst in die letzten Jahre, Jahrzehnte? Wann waren denn Projekte erfolgreich aus deiner Sicht? Und wenn Projekte nicht erfolgreich waren, was waren so die Faktoren?
Also der primäre Faktor aus meiner Sicht ist die Vorbereitung auf ein Projekt, die sogenannte Arbeitsvorbereitung, wie man so nennt. Das ist auch einer unserer Schwerpunkte im Unternehmen, sicherlich das, was wirklich den Erfolg ausmacht, sich rechtzeitig um die richtigen Dinge zu kümmern und die dann auch direkt richtig umzusetzen und dann auch durchzuziehen. Also das Thema so vorzubereiten, dass der Prozess nachher nur noch abläuft, ist sicherlich einer der wesentlichen Dinge. Und der zweite Aspekt, den ich als beim Bauen als sehr wichtig erachte, ist die Teamarbeit, das Zusammensein, der soziale Aspekt, weil es arbeitet ja der Mensch. Der Mensch produziert und der Mensch organisiert und der Mensch setzt um. Da kann einem auch keine Software oder sowas behelfen. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass wir die Menschen zusammenbekommen, dass sie miteinander reden und nicht übereinander reden und dass sie transparent und offen miteinander am Projekterfolg arbeiten.
Ja, der Mensch macht den Unterschied und Plan und Bauen ist ein sozialer Prozess, solange wie auch das. Also Plan und Bauen ist ein sozialer Prozess, der auch matchentscheidend ist an der Stelle. Kommen wir aber gleich nochmal darauf zu sprechen. Gestatte mir nochmal eine Frage, wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit. Was waren denn so deine Highlight-Projekte? Auch vor deiner Zeit jetzt vielleicht bei AOM.
Ja, bei mir, ich bin ja so ein bisschen der Exot. Ich habe tatsächlich damals meine Diplomarbeit schon über den Flughafen, Neubau des Flughafens in Athen geschrieben, habe dann auch tatsächlich als jungen Bauleiter die Chance gehabt, tatsächlich das Main Terminal, also das Hauptgebäude des Flughafens, tatsächlich auch von der TGA bautechnisch zu leiten. Das war sicherlich eine Sache, die mich sehr, sehr geprägt hat und mich auch sehr schnell auf die Projektmanagement-Schiene gebracht hat. Ich habe dann tatsächlich viel im Projektmanagement hier in Deutschland bei der GPM, die Gesellschaft für Projektmanagement, mich sehr viel weitergebildet, zertifiziert, qualifiziert, wie das immer so schön heißt. Und das hat mich tatsächlich bei einer Weiterbildung, Zertifizierung zum Großprojektmanager tatsächlich auch die Kontakte gebracht, die mir dann, wie heißt das im Englischen so schön, Once-in-a-Lifetime-Project gebracht haben. Ich hatte tatsächlich die Aufgabe gehabt, mit dem Team vor Ort maßgeblich an dem Bau der Formel-1-Rennstrecke in Abu Dhabi beteiligt zu sein, Yas Marina Circuit. Dort haben wir von 2007 bis Ende 2009 tatsächlich diese 62 Gebäude plus die Rennstrecke ohne das, was man im Fernsehen sieht, ohne das Yas Hotel, dieses wabernde Hotel und ohne die Ferrari World, die gehört natürlich nicht dazu, aber den Rest, was man so sieht im Fernsehen, haben wir damals gebaut. Und das war sicherlich, ich habe die Truppe damals angeführt und das war sicherlich das Projekt, was man wirklich auch aus meiner Karriere herausheben kann.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe die eine oder andere Dokumentation über dieses Projekt auch gesehen. Sehr, sehr interessant, wirklich, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr interessant, großes Projekt. Auch allein, wenn man sieht, welche Konditionen vorhanden sein müssen, um den Asphalt in der Genauigkeit und in der Qualität auch einzubringen. Also mit Sicherheit eine sehr wertvolle Erfahrung, die, wie du sagst, nur einmal im Leben vermutlich jeder hat. Ja, auch so ein Projekt insbesondere ist ja das Ergebnis eines High-Performance-Teams, womit wir zu unserem Thema kommen. Wenn du jetzt Anlagenbauprojekte oder jetzt Projekte mit vielen verschiedenen Gewerken siehst, wie so eine Rennstrecke oder auch in den letzten 9 Jahren. Wir bei Refine haben ja mit dir in deiner Funktion bei ROM auch viele Projekte gemeinsam realisiert, die eigentlich immer alles eines gemein hatten, nämlich viele Experten zusammenbringen, in einen Raum bringen und das gemeinsame Verständnis herstellen. Das ist aus unserer Sicht der entscheidende Punkt von vielen Projekten. Wenn du auf deine Zeit bei ROM jetzt in der jüngsten Vergangenheit zurückblickst, was waren denn so oder was sind die Herausforderungen in Anlagenbauprojekten oder Projekten jetzt aus der TGA-Brille heraus? Weil ihr steigt ja recht spät in einem Projekt ein und man sollte ja denken, hey, der Rohbau ist fertig, das Gebäude ist da, ihr müsst ja nur noch installieren in ein fertiges Gebäude hinein.
Gut, man hat sicherlich da mehrere Themen, sag ich mal. Man muss auch die Projektphasen so ein bisschen für sich betrachten. Am Anfang ist sicherlich wichtig für uns, dass wir eine Grundlage bekommen, um überhaupt unsere weitere Leistung erbringen zu können. Das heißt, eine Ausführungsplanung, eine saubere muss vorhanden sein, was ja oftmals schwierig ist heutzutage, um das vielleicht mal so zu formulieren. Dann ist es natürlich wichtig, sich rechtzeitig zu strukturieren und zu organisieren. Also das Thema Arbeitsvorbereitung, das ist eine ganz große Fahne, die ich immer wieder schwenken möchte. An jedem Zeitpunkt des Projektes sich tatsächlich vorher vorzubereiten, zu organisieren, das zu durchdenken, zu strukturieren, bevor ich handle, ist sicherlich das Wichtige. Um dann ein funktionierendes Team zusammenzubringen, ob nun im Kleinen, sei es nur für die TGA in Anführungszeichen oder dann halt eben für den Ausbau oder für den Gesamtbau des Projekts, ein Team zu schaffen, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten, und zwar, dass man das Gebäude fertig kriegt. Und da geht es nicht darum, wir haben das öfters erlebt, wenn wir 10 Gewerke in einem Gebäude beauftragt haben und haben 9 zu 100% fertig und 1 zu 95%, hilft das niemandem. Weil wenn ich dann die Abnahme nicht bekomme und wenn ich dann die Folgeleistung nicht erbringen kann, hilft mir das nicht. Also das ist ungeheuer wichtig, dass man gemeinsam durchs Ziel kommt. Und es geht natürlich auch für die Kollegen im Ausbau. Es nützt mir nichts, wenn ich keine Decken habe, wenn ich keine Wände und keine Böden habe, wo ich meine Einbauteile einbauen muss. Dann hilft mir das nicht. Dann kann ich zwar sagen, der andere ist nicht fertig, aber das führt nicht zum Ziel.
Ja, wir sagen ja auch, was ist Kollaboration? Es ist nicht nur das Miteinander, sondern in einem ganz perfekten Team. Wir streben ja alle Perfektion an, in der Art und Weise, wie wir für Projekte unterwegs sind. Ist es so, dass man dann auch tatsächlich füreinander arbeitet? Wir sehen ja sehr oft in Teams, in denen wir kommen und ankommen oder in denen wir, starten, da ist oftmals noch die Gesinnung da, hey, wir arbeiten gegeneinander, weil es ist ja der andere, ich bin hier, ich muss für mich sorgen und nicht für den anderen. Wenn wir dann von einem Gegeneinander hin zu einem Nebeneinander kommen, dann Miteinander und ganz am Ende ein Füreinander, das ist ja das Zielstadium, auf das wir hinaus wollen. Und jetzt in der TGA seid ihr meistens die ganz zum Schluss kommen. Ihr braucht die Vorleistungen, ihr braucht auch die volllaufenden Gewerke. So dieses Hand und Hand muss da sehr gut vorgehen. Was ist denn da deine Erfahrung? Was sind denn so die matchentscheidenden Erfolgsfaktoren? Wenn du jetzt zurückblickst auf die Projekte, die gut gelaufen sind, was ist denn da eingetreten? Jetzt auch im Blick auf die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken aus Sicht der TGA-Brille heraus.
Also ich glaube tatsächlich immer, das ist ein Spruch, den ich vorher auch nicht so gerne mochte, aber der tatsächlich passt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Es ist, glaube ich, tatsächlich wirklich wichtig, dass man über seine eigenen persönlichen Interessen, Budgets, eigene Aufgabenbereich hinaus das Ziel mitverfolgt, gemeinsam fertig zu werden. Weil, wie ich es eben schon mal sagte, wenn nur ein Teil des Teams fertig wird, hat man selbst auch Einflüsse darauf. Selbst wenn man selber sagen kann, ich habe meinen Teil erfüllt, führt das aber ja nicht dazu, dass das Gesamtgebäude fertiggestellt wird. Und das führt dazu, dass ich damit auch Probleme bekomme. Also dieses gemeinsame Ziel, dieses gemeinsame Verständnis der Menschen, die das wirklich dann bauen und umsetzen, das halte ich für sehr wichtig.
Ja, das ist richtig. Aktuelles Beispiel, die MHP-Arena in Stuttgart ist also ein gutes, klassisches Beispiel dafür. Da reicht es nicht aus, dass das eine Gewerkschaft irgendwie fertig ist. Fertig ist es erst dann, wenn alle Abnahmen, alle brandschutztechnischen Abnahmen, alle Sachverständigenabnahmen durchgelaufen sind. Und da kommen wir auf ein Thema, da sind wir auch, Oliver, in den letzten 9 Jahren, in denen wir gemeinsam Projekte hatten, ja, immer auf Grenzen mit Teams gestoßen, wenn wir über zum Beispiel eine Brandfallsteuertabellen das sprechen. Dann müssen ja verschiedenste Gewerke ineinander greifen.
Absolut.
Ja. Was schätzt du da an dem Lean-Ansatz? Sagst du, was für unsere Zuhörer an der Stelle, was bringt denn dir da der Lean-Ansatz für einen Mehrwert? Kannst du das mal kurz erläutern?
Also neben der Arbeitsvorbereitung ist sicherlich der, wir nennen jetzt mal IAÜ-Prozess, Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabeprozess, der also mehr beinhaltet als die reine Inbetriebnahme. Sicherlich der zweite maßgebende Punkt, der den Projekterfolg positiv oder halt eben auch negativ beeinflusst, weil man einfach nicht nur für sich systemisch denken kann. Jedes Gewerk kann für sich in Betrieb gehen, aber um ein Gebäude abzunehmen, baurechtlich abzunehmen, müssen alle sicherheitsrelevanten Systeme erstmal für sich, aber auch gerade in der Integration miteinander funktionieren. Mhm. Und da gibt es viele Schnittstellen, die tatsächlich dann auch nicht nur in der TGA selbst zu suchen sind, sondern die man dann auch im Ausbau findet. Zum Beispiel die Interaktion mit Türen, mit Aufzügen, mit Rolltoren, also Außensicherung des Gebäudes. Da gibt es so viele Themen, die dort mitspielen und die kriege ich nur integrativ zusammen, wenn das Zusammenspiel passt. Und wenn an einer Stelle dort es einen Ausfall gibt, kann das natürlich dann dazu führen, dass wir das systemisch nicht hinbekommen. Also ich nehme mal dieses Beispiel, obwohl das immer dann auch heiß diskutiert wird, des sogenannten Black Building Tests. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich schalte das Gebäude einmal aus und dann schalte ich es wieder an und dann schaue ich mal, was passiert. Mhm. Im besten Falle müssen alle sicherheitsrelevanten Systeme und alle Systeme so anlaufen und funktionieren, wie man das halt eben im Baugutachten festgelegt hat. Und da sieht man halt den systemischen integrativen Test. Ja. Oder halt eben, dass man einen Brandtest macht, auch da an der Stelle, was dann mit den Systemen passiert, dass sie miteinander interagieren und dementsprechend auch das tun, was sie sollen. Die Türen aufgehen, die aufgehen sollen, die Türen zugehen, die zu müssen, die Anlagen anlaufen gleichzeitig, die dann anlaufen müssen. Das sind sicherlich alles so spannende Themen und die gehen halt nur integrativ. Und da ist halt eben der Lean-Ansatz einfach das Verständnis für den anderen zu bekommen und auch zu bedeuten und auch zu erfahren, was das bedeutet für ihn, wenn ich eine Leistung erbringe oder nicht erbringe, dass er selbst ihn nicht erbringen kann und dass zum Schluss nicht der einzelne Sachverständige, sondern der Brandschutzgutachter sagt, das funktioniert alles so zusammen, nachdem er die ganze Zuarbeit der Teilgewerke bekommen hat. Das ist sicherlich das, was es ausmacht. Und wenn man das in einer kollaborativen Runde, ich bin mit dem Wort kollaborativ lange so ein bisschen in Zwiespalt gewesen, aber es beschreibt, glaube ich, ganz gut, worum es da geht. Wir wollen koordinieren und kommunizieren und das gemeinsam und das auch noch transparent. Und das halte ich bei Lean tatsächlich für wesentlich. Bedeutet aber auch, ich muss transparent und offen kommunizieren. Wenn ich das nicht tue oder wenn ich die Informationen nutze, die ich in einer Lean-Besprechung habe und dann anschließend mich an meinen Schreibtisch zu setzen und dem Kollegen gegenüber eine Behinderung zu schreiben, weil ich ja gerade erfahren habe, dass er seine Leistung nicht termingerecht erbracht hat, das ist sicherlich nicht das, was wir da an der Stelle erreichen wollen.
Ja, Kollaboration hat ja auch viel mit gemeinsamem Verständnis und vor allen Dingen mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen versuchen wir in unseren Lean-Ansätzen immer herzustellen in Projektteams, weil Vertrauen ist eben eine sehr, sehr wichtige Grundlage von Kollaboration und Transparenz führt in der Regel auch zu Vertrauen an der Stelle. Ja, vielen Dank dafür schon mal, Oliver.
Vielleicht noch eins dazu, das Thema Silo-Denken. Das ist ja das, dieses Wort Silo-Denken habe ich tatsächlich ja von euch damals mal so ein bisschen mitbekommen. Es hat eigentlich immer ganz gut ja auch beschrieben, dass man versucht, nur in seiner Welt zu leben. Und wenn die eigene Welt in Ordnung ist, ist was links und rechts ist, nicht mehr relevant. Das beschreibt es ganz gut, die Silo-Denken. Aber das führt halt einfach nicht zum Ergebnis. Also dieses Silo-Denken auch wirklich aufzubrechen und zu sagen, Leute, wenn wir gewinnen wollen, muss der Letzte auch durchs Ziel und zwar auch noch in der Zeit. Und nur dann gewinnen wir alle. Das ist sicherlich der Ansatz im Lean, der mir da auch sehr, sehr gut gefällt.
Vollkommen richtig. Und Thema gemeinsames Verständnis, darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, ist gar nicht so einfach. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, man mag jetzt glauben, in der Bauindustrie ist alles standardisiert und wir haben standardisierte Begriffe. Aber mit so einfachen Fragestellungen wie Start-Inbetriebnahme. Wenn du dann drei Fachleute fragst, drei Gewerke fragst, was brauchst du für die Inbetriebnahme, bekommst du in der Regel 3 bis 4 unterschiedliche Antworten. Je nachdem, wie oft du jemanden fragst, bekommst du auch mal von der Person 2 unterschiedliche Antworten, so je nach dem solchen Zeitpunkt. Und jetzt gerade in der technischen Gebäudeausrüstung, dieser Inbetriebnahme oder IAÜ-Prozess, hast du vorhin gesagt, Oliver, der ist ja gar nicht so trivial. Obwohl man glauben mag, ja, ist doch klar, ich schalte die Lüftungsanlage ein und dann nehme ich in Betrieb, dann kommt der Sachverständige, ist eben nicht so trivial. Was ist denn da aus deiner Sicht nochmal so die Herausforderung, aber auch ein Lösungsansatz? Wir wollen ja auch in unserem Podcast Lösungsansätze diskutieren, um unsere Branche nach vorne zu bringen.
Meine Damen, grundsätzlich ist der Bauprozess schon ähnlich. Aber im Projektmanagement ist das Projekt ja alleine schon dadurch definiert, dass es einzigartig ist. Also jedes Projekt ist einzigartig. Liegt natürlich daran, dass wir natürlich sagen, wir bauen Bürogebäude, wir bauen Hotels, wir bauen Sportstätten. Die mögen auch gewisse Deckungsgleichheit haben, aber natürlich sind die immer individuell an den Kunden angepasst, an den Komfort, wo wir eben von gesprochen haben. Ja, wie viel Komfort will ich mir leisten? Aus dem Grunde ist dann der Prozess doch nicht mehr so standardisiert, zwar in der logischen Abfolge, aber der Gewerke untereinander und miteinander ist tatsächlich immer nochmal was Individuelles. Und ich würde das da gar nicht so weit tun, dass man sagen, kompliziert, IAÜ-Prozess. Mir hat tatsächlich beim Lean schon ganz oft gefallen, ganz am Anfang machen wir immer die Gesamtprozessanalyse. Ne? Wenn wir von hinten an sagen, wir sind fertig oder wir haben abgenommen und gehen dann mal zurück, um alleine mal alle Arbeitsschritte hintereinander zu schreiben, die man alle hat, und dann das gemeinsame Verständnis zu erzeugen auf dieses Projekt, auf dieses einzigartige Projekt, auf diesen Projektauftrag gesehen, ist immer wieder eine spannende Sache, wo man sagt, ja, ist doch eigentlich alles klar. Und wenn man dann anfängt zu diskutieren, ist doch eigentlich gar nicht so ganz alles klar, weil man hat doch irgendwie immer wieder andere Herausforderungen hat, sei es, dass Innenstadtlage ist, höhere Anforderungen an Logistik hat oder Anwohner oder was heute, wir hatten das eben schon mal, CO2, Footprint und diese ganze Geschichte. Es gibt zum Beispiel Passivhausstandard, es gibt diese DNGB Goldzertifizierung, wo also energetisch wertvolle Gebäude dort bescheinigt werden. Da wird es dann halt schon wieder spannender an
der Stelle. Und da kommt es gleich auf die Genauigkeit drauf an. Ich meine, auch der normale Betriebsprozess, der Klassiker aus meiner Sicht, wenn du dann in die Mannschaft, gerade bei der, du hast angesprochen, die Gesamtprozessanalyse, wenn du in der Gesamtprozessanalyse von hinten nach vorn so die Prozesse durchgehst, analysierst und Verständnis herstellst, ist oftmals allen Beteiligten gar nicht klar, Start in Betrieb habe, brauchst du da Permanentmedien oder brauchst du keine Permanentmedien? Der eine sagt, ich brauche Permanentmedien, ich brauche irgendwie Permanentstrom, Baustrom mache ich nicht mehr aus, und der andere sagt, nee, brauche ich nicht, ich mache da nur einen aus beispielsweise. Also ist gar nicht so trivial. Aber wie du sagst, da hilft natürlich dieses prozessuale Verständnis und einfach nochmal diese Transparenz und vor allen Dingen das gemeinsame Arbeiten sehr, sehr viel, auch dem Team die Effektivität erstmal herzustellen und dann aber auch im nächsten Schritt, wenn man dann auch tatsächlich die Prozessdauern ins Spiel bringt, auch effizienter zu werden. Was ist da deine Erfahrung, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Projekte?
Ja, also wirklich immer auch tatsächlich die Vorleistung zwar zu betrachten, aber die nicht mit dem negativen Touch, wie man das früher hatte. Ich habe meine Vorlesung, da schreibe ich eine Behinderung, ich kann ja nicht, drehe mich erstmal rum, komme 3 Wochen erstmal wieder, sondern dass man im Vorhinein blickt und sagt, hier kommen jetzt die nächsten Arbeitsschritte, was ist denn für diese nächsten Arbeitsschritte erforderlich, wer muss bis wann was erledigt haben, damit die Nachfolger auch wirklich arbeiten können, bevor man halt, wir wissen alle, wer schreibt, der bleibt, heißt es zwar immer so schön, aber mit Schriftverkehr hat man selten wirklich den Bauprozess gelöst. Ob man später irgendwelche Anforderungen lösen kann, ist eine andere Geschichte, aber man kriegt den Bauprozess nicht geregelt und vor allen Dingen führt der nicht dazu, dass man meistens nicht termingerecht fertig wird, sondern tatsächlich im Vorhinein schauen und dass nicht jeder seine eigene Agenda hat, dass zum Beispiel im Aktionsplan auch nur eine Agenda gibt. Ne, und da steht halt drauf, was wir alle zu tun haben die nächsten 6 Wochen, damit wir die nächsten 6 Wochen reibungslos arbeiten und nicht jeder sagt, Tag habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gelesen, habe ich nicht gekonnt oder ich habe was anderes, sondern wir haben alle eine Liste und das ist die, die erforderlich ist. Das macht es schon sehr, sehr, sehr zielstrebig. Also es kann sich zumindest keiner mehr so schnell rauswinden, es hat er nicht gewusst oder hat er nicht gesehen oder im Terminplan schon was anderes, sonst was, sondern deshalb reden wir ja miteinander.
Es sollte eigentlich nur eine Wahrheit geben im Projekt, für alle samt, ja.
Ja, oder sicherlich schwierig ist, aber die eine Wahrheit bezogen auf das gemeinsame Ziel.
Ja, genau.
Das sollte es auf jeden Fall, geben.
Ja, ist auch wirklich wichtig, jetzt nochmal um das Thema Verständnis, gemeinsame Betrachtungsweisen, gemeinsame Perspektiven zu gewinnen. Im Schwarmland sagen wir immer, hier in dem Du, ich habe ihn sicher, sollte nicht vorkommen. Weil genau, das ist ja sehr oft der Fall in Projekten. Dieses Unklare, die 80% ist klar, aber dann die 20% Prozessverständnis, die halt dann mal fehlen. Und wie du sagst, wenn 9 von 10 Gewerken klar sind, reicht es manchmal nicht aus, weil wenn das wichtige Gewerk, der Brandschutz oder die Steuer, die MSR nicht funktioniert, dann haben wir eben nicht die Abnahme und dann können wir Gebäude auch nicht in Betrieb nehmen und das macht es so schwierig. Die Komplexität in der heutigen Zeit, hohe Technologiegrad, hohe, sag ich mal, auch Verordnungsdichte in Projekten, nehmen wir jetzt die MHP Arena in Stuttgart, das Stadion, da kannst du halt nicht einfach mal so öffnen, wenn der Brandschutz nicht wirklich
absolut nicht funktioniert. Absolut nicht. Das sind No-Gos, das geht halt eben überhaupt nicht. Und da haben wir tatsächlich ja auch oft unsere Probleme. Und das gilt es halt eben wirklich zu beseitigen. Das geht bei uns eigentlich auch noch viel weiter. Auch die Menschen, die für uns bei der Leistungserfüllung unterstützen, sei es Nachunternehmer oder solche Sachen. Ich meine, in der Vergangenheit, wir kennen das ja, wir sind beide schon lange im Baugeschäft, wie man damals mit Nachunternehmern umgeht und wie man heute mit denen umgeht, weil es nützt mir ja nichts, wenn der Nachunternehmer, ob der nun Recht hatte, nicht Recht hatte oder wo auch immer das Thema liegt, wenn der im Endeffekt ausscheidet, aus welchem Grund auch immer, ich will das ganz neutral sagen, dann habe ich das Problem.
Ja, also, Wertschöpfungspartner.
Ja, genau. Und da sind wir sicherlich an einem Punkt, das sind Wertschöpfungspartner, wir sind alle Wertschöpfungspartner für unseren Bauherrn. Und um da dafür gegenseitig zu sorgen, dass man halt alle gemeinsam ins Ziel kommt, das ist sicherlich der Ansatz, den man wählen muss, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen hängt. An der Stelle.
Ja, Oliver, wir kommen auch schon so an das Ende. Dir gebe ich das als Gast so ein bisschen auch einen Weckruf oder ein Schlusswort, ein Fazit nochmal zu formulieren. Was, wenn du dir was wünschen dürftest, würdest du wünschen für die Zukunft unserer Branche oder auch gerne Weckruf in die Branche? Was geht dir da durch den Kopf aktuell?
Im Prinzip haben wir vieles von dem schon jetzt angesprochen und diskutiert. Das ist noch wirklich Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie wichtig sind, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und zwar, dass man gemeinsam das Projekt in der Zeit abwickelt. Zum Beispiel bei der Formel 1-Strecke gab es keinen zweiten Termin. Es gab, ich weiß es noch heute, den 28.10.2009. Da hatten wir einen Termin mit Charlie Whiting, damals noch verantwortlich bei der Formel 1 für die Sicherheit. Und der stand um 10 Uhr am 28.10. auf der Pitlane, hat auf uns gewartet. Und der ist mit uns durchgegangen, hat wieder so oder so gemacht. Und dafür ist für mich dieser Termin, das gemeinsame Ziel, dass wir uns fokussiert darauf arbeiten, sicherlich wichtig. Und dass man die Methoden auf dem Weg dorthin wirklich nutzt, um das Ziel auch zu erreichen. Das heißt, dass man zwischen Meilensteine setzt, was wir ja auch gemacht haben, damit ich dorthin komme, dass ich eine saubere Arbeitsvorbereitung mache, zur richtigen Zeit die richtigen Dinge richtig tun. Ich kann das immer nur wiederholen. Es geht nicht darum, blinder Aktionismus, wir machen jetzt alle legen los und machen was, sondern dass ich zur richtigen Zeit das mache, was erforderlich ist für das Projekt, um es voranzubringen. Und das nicht dreimal üben, sondern try and error, sondern direkt auf den Punkt zu bringen und das dann auch hintereinander zu arbeiten, durch alle Projektphasen des Projektes und dass man tatsächlich dann auch keinen vergisst, wie Einkauf, wie all diese Themen, die da im Bauprozess eine Rolle spielen, rechtzeitig die Nachunternehmer zu besorgen, dafür zu sorgen, dass jeder alles hat, damit er auch seine Leistung erbringen kann in der Zeit, in der er sie erbringen muss. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die maßgeblich für den Erfolg eines Bauprojektes erforderlich ist und natürlich dieser integrierte Prozess des Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe, dass man rechtzeitig sich darauf fokussiert und nicht, dass ich überlege, jetzt baue ich erstmal fertig und wie geht es dann weiter, sondern dass man wirklich rechtzeitig schaut, wo geht es hin und was muss ich alles tun, damit wir die Gesamtleistung erbringen. Das ist sicherlich das, was ich als wichtig sehe und dabei helfen nur die Menschen, die es tun. Also der Faktor Mensch ist für mich tatsächlich der Entscheidende, wenn er denn dann wie es im Lean immer so schön heißt, was leider nicht immer funktioniert, transparent und kollaborativ ist. Ja, also das wirklich, dieses Team zu schaffen, dafür zu sorgen, dass man das miteinander macht, dass man offen miteinander umgeht, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Das ist sicherlich das, worum es geht. Und wenn wir das nicht schaffen und wenn jeder seine eigenen Interessen verfolgt, werden nur Teilleistungen fertig, aber nicht die Gesamtleistung.
Ja, High-Performance-Teams realisieren High-Performance-Projekte. Vielen Dank, Oliver, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Herkommen.
Ich danke
dir. Und auch vielen Dank für die wertvollen Einblicke.
Dankeschön. Dankeschön. Bis dann.
Und damit gehen wir zurück an Katrin.
Danke, Bühlen. Danke, Oliver, für eure wertvollen Einblicke und Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Wir hoffen, dass auch unsere Zuhörer viele neue Erkenntnisse mitnehmen können und ihr euch erneut von Lean Construction und dem Mehrwert für die Baubranche habt inspirieren lassen. Wir hoffen, ihr bleibt dran für die nächste Folge, wenn es in 4 Wochen wieder heißt Refind Your Mindset. Bis dahin, tschüss sagen Katrin, Oliver und Bülent.